Diese Episode wird präsentiert von Fidelity. Der Vermögensverwalter bietet Ihnen als Privatanleger mit dem Fidelity Wealth Expert Zugang zu einem weltweiten Netzwerk unabhängiger Investmentexperten, die die Fonds managen. Ihr Anlagevorschlag wird vorher mithilfe eines Online-Fragebogens auf Basis Ihrer Anlageziele und Ihrer Risikobereitschaft ermittelt und auf Sie zugeschnitten.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Neue Technologie. Wie beeinflussen technische Neuentwicklungen den Journalismus? Darüber haben wir auf unserem FAZ Leserkongress zwischen den Zeilen diskutiert. In dieser Woche im Cup Europa in Frankfurt und uns mal genauer angeschaut, was mit FAZ.net in den Jahren seit der Gründung eigentlich passiert ist und was in den nächsten Jahren kommen wird. Darüber haben wir mit Frank Gaube gesprochen, der jetzt Leiter Investor Relations und Finanzpresse der Porsche SE ist, aber tatsächlich auch der allererste Chefredakteur von FAZ.net war. Mit Kai Pritsche, meinem Redaktionsleiter von FAZ.net, meinem direkten Kollegen, mit dem ich Tag für Tag das alles versuche zu koordinieren und im Griff zu behalten, was die Zukunft bringen wird. Und ja, mich kennen Sie ja schon, Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte. Hören Sie doch einfach mal rein in das, was wir da diskutiert haben, später auch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in Frankfurt. Ein besonderes Digitech-Format. Danke für Ihre Treue. In der nächsten Woche geht es wieder ganz normal weiter. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum letzten Panel in unserem FAZ.net-Raum hier im Cup Europa. Einige Gesichter erkenne ich jetzt schon wieder sozusagen als Dauerstammgast. Dafür ganz besonders herzlichen Dank. Andere sind vielleicht zum ersten Mal hier. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin der Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ und da gehört natürlich FAZ.net mit dazu, aber auch alle unsere Apps und was wir so auf Social Media Kanälen machen. Darüber ist heute hier auch schon intensiv gesprochen worden. FAZ.net mit einer Reichweite von inzwischen regelmäßig deutlich mehr als 2 Millionen Visitors pro Tag, natürlich das reichweitenstärkste Medium im Haus der FAZ, auch das jüngste, was die erreichte Zielgruppe angeht. Aber FAZ.net ist dann im Haus gar nicht mehr so jung, wie man glaubt. Und das ist ein Teil dessen, worüber wir hier heute reden wollen. Aber wir wollen nicht so lange in Erinnerungen schwelgen, sondern natürlich auch schauen, wie sich unser Internetjournalismus durch die technischen Einflüsse im Hier und Jetzt entwickelt und eben auch in den kommenden Jahren. Und ich freue mich sehr, dass Frank Gaube nach Frankfurt gereist ist, in dem Fall aus Stuttgart. Ist jetzt nicht so eine wahnsinnig weite Reise, aber es ist eine weite Reise in deine Vergangenheit, lieber Frank. Weil Frank Gaube ist zwar jetzt Leiter Investor Relations und Finanzpresse der Porsche Automobil Holding SE, aber du warst eben auch mal, wenn man so will, mein Vorgänger. Es ist alles nicht immer 1:1 vergleichbar, ja. Aber Frank Gaube war der erste Chefredakteur elektronische Medien der FAZ-Gruppe und du warst gemeinsam mit dem immer noch diesen Job ausübenden Redaktionsleiter Kai Pritsche an meiner Seite einer der beiden, also ihr beide wart es dann zusammen, die FAZ ins Internet geführt haben. Du hast aber damals dich auch schon um das Businessradio mitgekümmert und um FAZ TV und mithin um viele Sachen, die jetzt erst, auch darüber werden wir reden, so langsam nachwachsen. Du bist vor Porsche bei Volkswagen gewesen und naja, also beruflich hatten wir in meiner alten Rolle als Wirtschaftsjournalist natürlich auch ab und an miteinander zu tun. Also du hast das besondere Missvergnügen, dich auch um bestimmte Rechtsfälle kümmern zu dürfen. Und naja, das macht halt nicht immer Spaß. Genau, und Kai und ich, wir arbeiten jeden Tag Tür an Tür und sorgen mit den Kolleginnen und Kollegen von FAZ.net dafür, nicht nur, dass es funktioniert im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass es sich halt eben auch so gut weiterentwickelt wie möglich. So, lieber Frank, lass uns wirklich mal kurz mit der Vergangenheit, mit einer einzigen Frage, wie das eigentlich damals war, loslegen. Und die richtet sich natürlich an euch beide. Wann ist die FAZ überhaupt online gegangen? Mhm. Und hat das eigentlich so auf Anhieb alles so funktioniert?
ja, Die FAZ ist 2001 online gegangen und nein, es hat nicht funktioniert.
Warum nicht?
Nein, vielleicht muss man es so sagen, wie bin ich da dazugekommen? Damals war es so, dass ich in der Redaktionsleitung war von der Nachrichtenagentur, von VWD. Und die Grundidee war, diese Online-Redaktion wie eine Nachrichtenredaktion zu organisieren, weil der Nachrichtendurchfluss, die Schnelligkeit, die Bedeutung der Themen dem Ganzen geähnelt hat. Was damals in FAZ, in FAZ.net und wie du auch schon richtig gesagt hast, FAZ Business Radio und FAZ TV angelegt war, war die Audioinhalte und die Fernsehinhalte. Damals war allerdings die Situation, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass die Bandbreiten weder zu einem angenehmen Hören oder Sehen geführt haben, noch zum Teil überhaupt zu einem Sehen oder Hören. Es gab bei uns damals diesen Spruch, die kleinen Fenster, die, auf denen man ein Video schauen konnte, die hatten damals den Namen, das war das Hanuta-Format, weil sie ungefähr so groß waren wie eine Hanuta, falls das jemand noch kennt. Aber das gibt es, glaube ich, noch.
Hanuta gibt es.
Und insofern haben wir uns damals darauf konzentriert, die Software zu basteln, also Dinge, die heute eigentlich selbstverständlich sind. Mit einem Jahr Vorlauf ist programmiert worden, ist das Redaktionssystem programmiert worden. Damals wurde eine bestehende Software genommen, um sie auf eine erst noch zu erscheinende Microsoft-Oberfläche anzupassen. Da entstand dann das Problem, dass alle Beteiligten an demselben Thema gearbeitet haben, aber mit unterschiedlichen Wahrnehmungen und dann nicht zusammengepasst hat, als wir versucht haben, die Elemente zusammenzuführen. Das hat dann zu einigen Verzögerungen geführt und die Bedeutung der FAZ, die hat sich nicht in der Anzahl der verfügbaren Server niedergeschlagen, sodass wir also auch am ersten Tag schon in die Knie gegangen sind. All diese Aspekte haben eine große Rolle gespielt. Das Redaktionssystem war relativ instabil, also die meisten Texte wurden zweimal geschrieben, weil das erste Mal abgestürzt sind. Und ja, das waren so die Anfänge. Dinge, die man sich heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen kann, haben damals eine große Rolle gespielt. Um die würde man sich heute nicht mehr kümmern. Weder die Bandbreiten noch die anderen Themen. Aber die FAZ hatte zumindest die Vorstellung, dass geschriebene Audio- und Videoinhalte eine Rolle spielen sollten.
Kann es sein, dass ihr eurer Zeit ein bisschen zu weit voraus wart?
Ich glaube, angetreten sind wir mit ganz großen Zielen. Eingeholt worden sind wir schon am ersten Tag, so wie Frank das gerade gesagt hat. Die Möglichkeiten, die wir vor Augen hatten, Radio, Fernsehen und das geschriebene Wort zusammenzubringen, die leben wir heute. Damals konnte man sie eigentlich noch gar nicht leben. Das heißt, im Videobereich, die Agenturen waren noch gar nicht darauf eingestellt, Videos auszuliefern fürs Internet. Die hatten nur Ware fürs Fernsehen. Das konnten wir natürlich weder bezahlen, noch durch die Bandbreiten im Internet durchschieben. Radio, Audio, das ging gerade so. Auf der anderen Seite war die Seite so instabil. Sobald wir ein paar Bilder zu viel auf der Seite hatten, kamen sie beim Nutzer nicht mehr an. Das heißt, wir mussten an allen Ecken und Enden gucken, dass wir Daten sparen. Und das war fast wichtiger, als Inhalte zu produzieren. Am Anfang lief es darauf raus, dass wir sehr, sehr textlastig waren, logischerweise. Und uns dann darauf konzentriert haben, die Texte so aufzubereiten, dass man sie auch über ein minimales mobiles Netzwerk, WAP, ich weiß nicht, wer den Namen noch kennt, ja, irgendwie auf die ersten Telefone bekommt. Und die ersten Telefone hatten meistens noch ein reines Textdisplay, sodass Bilder da sowieso obsolet waren.
Ja. Also das war schon unglaublich, wenn man sich überlegt, also im Jahr 2001, hattest du gesagt, ja, hatten wir alle so seit 3-4 Jahren unsere ersten Handys in der Hand. Ja, also das, was ihr da gemacht habt, das war noch nicht das mobile Netz. Diese Handys hatten also vielleicht WAP, aber das waren die allerersten. Ihr habt das Netz für den Desktop gemacht.
Ja. Ne?
Und das war dann über Modems mit dem Internet verbunden, die dieses boing, boing, boing gemacht haben. Und dann war man da halt drin. Ja? Und was sich in dieser Zeit verändert hat seither, ist natürlich wirklich geradezu atemberaubend. Und wenn man sich überlegt, dass es dieses Entwicklungstempo weiterhin geben wird, dann werden hier natürlich in 20 Jahren auch wieder Menschen sitzen, die sagen, haha, was ist denn da los? Das wollen wir hier alles überbrücken. Wir springen jetzt aber mal kurz ins Hier und Jetzt. Faznet kommt, wenn ich es jetzt ansurfe, von wo? Also dieses ganze System ist ja in einer Cloud und da stehen bei uns gar keine Server mehr im Haus. Wie kommt Faznet im Moment zu den Lesern?
Wir sind komplett in der Microsoft Cloud.
Also diese Azure Cloud.
Arbeiten mit unserem Redaktionssystem in diese Azure Cloud rein und verteilen es von dort auf die verschiedenen Produktzweige. Das heißt, wir arbeiten in eine für uns quasi unsichtbare Datenbank, die dann Verbindungen hat zu unseren verschiedenen Diensten, zu unseren verschiedenen Apps und die Inhalte dort dann ja, wie Zauberei ausspielt. Das funktioniert erstaunlich stabil mittlerweile. Natürlich haben auch wir Ausfälle, die sind im Internet auch ganz normal, weil man entwickelt permanent seine Produkte weiter. Das heißt, die bleiben nicht stabil, weil sie müssen sehr schnell mit der Zeit sich verändern. Und wer permanent an seinen Produkten rumbastelt, der muss ab und zu auch mal Nackenschläge hinnehmen. Haben Sie bestimmt irgendwann auf einem unserer Produkte schon miterlebt. Ist uns auch fürchterlich peinlich und wir korrigieren das auch immer relativ schnell wieder. Ist aber, wenn man ein bisschen weiter zurückblickt, du hast unseren Start, das war glaube ich der 8. Januar, erwähnt. Wir sind in dem Moment, in dem wir gestartet sind, in die Knie gegangen, weil wir keine Erfahrung mit dem Internet hatten, weil wir es dem Nutzer sehr recht machen wollten und sehr viele Nutzerdaten vorgehalten haben, damit es bequem wird, durch unseren Auftritt zu surfen. Und wir haben nicht rechnen können, wie viel Arbeitsspeicher in den Servern dafür vorgehalten werden muss und waren 3 Tage am Boden. So fing unser Start an.
Ja, da hat sich doch manches entwickelt, diese Tatsache, dass das bei Microsoft in der Cloud liegt und das soll jetzt kein Werbeblock für Microsoft sein, sorgt natürlich auch dafür, dass wir deren ganze Verteidigungslinie mitbenutzen können, weil Sie können sich vorstellen, dass solche Presseprodukte natürlich auch ständig von Hackern angegriffen werden und Sie müssen da auch eine wirklich sehr vernünftige Security davor schalten, damit nicht irgendwann die Seite aus der Ukraine übernommen wird. Mhm. Frank, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, es war also als...
Darf ich doch eine Ergänzung machen? Wir haben uns natürlich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen selbst im Weg gestanden. Wir sind ja in einer Zeit gestartet, in der die FAZ noch ein bisschen traumatisiert war durch die BTX-Erfahrung, durch das Regionalfernsehen, wo das Redaktionssystem, was richtig war, das Wichtigste war. Es gab Betrachtungs-PCs auf den Fluren der FAZ, wo man eine Diskette reinschieben konnte, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass wir hinter einer Firewall saßen, von uns praktisch raus durch diese Firewall, durch die Firewall rein in die FAZ, um dort verarbeitet zu werden und dann aus der FAZ wiederum raus aus der Firewall ins Netz. Und das war schon auch ein gewisses Abenteuer. Das ist so, wie wenn man die Nachrichten per Brief hätte schicken wollen. Insofern, es gab verschiedene Aspekte, die heute alle raus sind, aber man muss auch sagen, da gab es einige
Dinge, die hausgemacht waren.
Einige Erfahrungskurven, die...
Aber es ist bei Porsche bestimmt heute noch so, genauso wie es bei der FAZ immer noch so ist, dass man auch in der Technikstruktur des Hier und Jetzt natürlich immer wieder Dinge findet, wo man sich sagt, eigentlich stehen wir uns da selber im Weg. Also das ist natürlich auch immer in der Zeit, in der es passiert. Man hat eine Struktur eines Hauses und dann hat eben die Technik und irgendwie muss man das so miteinander in Einklang bringen, dass es zumindest funktioniert.
Also eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich aus der Zeit mitgenommen habe, ist, dass wenn jemand von der IT einen Begriff in den Mund nimmt und ich, das lange nicht dasselbe bedeutet. Und das kann man erst feststellen, dann, wenn es clasht. Ja. Das ist bis heute so geblieben.
Und das wird sich auch nicht verändern. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, wie die Handys ausgesehen haben in der Zeit, in der ihr eure Pionierjahre verbracht habt. Mhm. Was würdest du denn schätzen auf der Basis deiner, ihr habt ja auch Medienkanäle bei Porsche, wie viele Nutzerinnen und Nutzer von Faznet mit mobilen Geräten zugreifen im Jahr 2019? Ich habe es dir vorher nicht gesagt, insofern ist es wirklich eine Ratefrage. Versus Desktop. Also wenn man sich überlegt, dass Desktop irgendwann zum Start 100% war, wie viel greifen inzwischen über Handy auf uns zu? prozentual?
Über 50%.
Das ist richtig.
Ich würde annehmen, dass es im Ausland noch mal stärker ist als innerhalb Deutschlands oder im deutschsprachigen Raum.
Könnte sein.
International hat es sehr viel größeren Anteil, des mobile.
Ja. Also er ist auf dem richtigen Weg.
Aber noch nicht angekommen.
Aber noch lange nicht angekommen. Und also jetzt nähern wir uns nämlich so langsam den Herausforderungen, denen wir uns im Hier und Jetzt und in der Zukunft stellen müssen. Du weißt es natürlich. Es sind im vergangenen Monat 70% gewesen. Das heißt also, wer glaubt, die FAZ sei noch diese große Zeitung zum Aufschlagen, für die wir früher Faltanleitungen gedruckt haben. Nein, der Hauptzugang zu unserer Marke von 70% dieser 2 Millionen Visitor am Tag ist dieses mobile Gerät. Mhm. Da müssen wir rein. Und noch vor einem Jahr hätte ich 60% sagen müssen. Also das Wachstum in diese Gegend ist geradezu atemberaubend. So, und jetzt habt ihr am Anfang über Breitbandigkeit oder eher habt ihr über Schmalbandigkeit von Datenleitungen gesprochen. Jetzt starten wir in eine 5G-Welt hinein. Also im Moment, wenn wir Glück haben, haben wir ja LTE, der Nachfolger, da sind jetzt die Lizenzen für versteigert worden, ist dieses 5G-Netz. Und man kann also davon ausgehen, dass dieses Instant, ich habe immer sofort alles, künftig eine noch viel, viel größere Rolle spielen wird. Und das verbindet sich jetzt mit dem, was ihr früher auch schon gemacht habt, nämlich, du hast es gesagt, die Videos sind längst auf unserer Webseite. Und Audio ist auch wieder auf unserer Webseite in zwei Formen. Das, was wir hier besprechen, wird auch gerade als Podcast aufgezeichnet. Insofern begrüße ich auch gerade die Hörerinnen und Hörer des Digitech-Podcasts auf FAZ.net. Aber eben auch als Text-to-Speech in unserer App Der Tag werden die Texte vorgelesen für den eingeloggten Nutzer. Und man kann also zum Beispiel in seinem Porsche sich das künftig oder auch jetzt schon alles vorlesen lassen, natürlich auch in jedem anderen Auto, wo man ein Handy mit Bluetooth koppeln kann, und damit zur Arbeit fahren. So, wenn man in dieser Welt jetzt so ein bisschen verharrt, ja, und in der Entwicklung, Frank, was würdest du dir wünschen, wo sich so ein Auftritt hin entwickelt? Und dann gucken wir mal, was wir da liefern können. Also was wären noch so deine Erwartungen an Journalismus im Netz in den Jahren, der da kommt, auf der Basis dessen, was ich gerade beschrieben habe?
Der Journalismus selbst ist ja nur das Mittel zum Zweck, wenn ich mir das Ausspielen von Inhalten wünschen dürfte, dann, dass es über die verschiedenen Plattformen hinweg so reibungsfrei läuft, dass ich eine Geschichte auf mehreren Plattformen nacheinander verfolgen kann, aber dass ich also unter anderem auch es an meine persönliche Situation anpassen kann. Vorlesen ist gerade genannt worden. Das sind, glaube ich, wichtige Aspekte. Und was dazu, glaube ich, noch gehört, ist, die sozialen Medien zu integrieren, um zu wissen, was läuft parallel zu dem Haupttext oder zu dem Hauptthema.
Das muss ich jetzt richtig verstehen lernen. Du würdest also empfehlen, dass wir einen eigenen Second Screen irgendwie integrieren zu bestimmten Themen?
Ja.
Okay. Also Second Screen, damit ist das gemeint, man sitzt beim Fernsehen und also guckt ein Fußballspiel, aber gleichzeitig hat man die ganze Zeit sein Handy in der Hand und informiert sich in seinem Freundeskreis und sozusagen mit anderen.
Beispielsweise, ja.
Und dass man das integriert. Ja, interessanter Gedanke. Dieses Personalisieren machen wir natürlich. Mhm. Es gibt in der FAZ.net-App, das ist unsere Nachrichten-App für jeden Tag, wo, also ich müsste kurz ausholen, weil ich nicht genau weiß, wer von Ihnen unser gesamtes Produktportfolio kennt. Wir haben jetzt eben gerade gesprochen über eine Vorlesefunktion in einer App, die Der Tag heißt. Das ist nur eine ganz kleine Auswahl von Stücken von unserer Seite. Im Wesentlichen die Aufmacher des Tages. Die ersten 5 Stücke sind die Aufmacher des Tages. und unten drunter andere Stücke aus unserer Top-Kategorie, aber nur eine kleine Auswahl. Und in dieser App der Tag, die durch die geringe Textmenge eine große optische Opulenz hat, da kann man sich die Texte vorlesen lassen. Dann gibt es noch eine FAZ.net-App, wo FAZ.net komplett drin abgebildet ist. Wenn man also alles aus FAZ.net lesen möchte, braucht man diese FAZ.net-App. Und da wiederum ist eine Funktion drin, die mithilfe künstlicher Intelligenz persönliche Interessen aufzeichnet und daraufhin Autoren und Stücke, Empfehlungen ausspielt. Und das könnte man natürlich schon also auch mit deinen Wünschen verbinden. Das ist klar, das stimmt.
Vielleicht. Also um zwei Dinge miteinander zu verbinden, auch wenn es nicht so schnell kommt, wie wir es erwarten. Das teilautonome oder das autonome Fahren wird ja zu einer Intensivierung der Mediennutzung führen. Und umso mehr Möglichkeiten ich habe, das zu personalisieren, umso interessanter wird es für mich natürlich sein.
Ja, also vorstellen kann man sich natürlich, dass man Text-to-Speech verbindet mit dem Empfehlungsalgorithmus und man dann morgens mit einem auf meine persönlichen Interessen zugeschnittenen Audio-Feed zur Arbeit fährt. Sowas wird funktionieren.
Ja, also vielleicht für das Verständnis des Publikums. Wir machen das nicht mit ab oder nicht auf längerfristig, dass wir die eine Funktionalität in der einen App haben, die andere Funktionalität in der anderen App. Das sind alles Testballons. Wir versuchen uns in einer kleinen, überschaubaren Welt mit einer neuen Funktionalität auszustatten. Wenn die reif ist, kippen wir es über alle Produkte und dann findet man überall Text-to-Speech und dann findet man auch überall Personalisierungsmechanismen. Nur wir versuchen das nicht mit unserem gesamten Publikum, sondern mit einer Menge, bei der wir noch die Chance haben, nachzuregulieren.
Es könnte schneller gehen, oder?
Also ich finde, es könnte immer schneller gehen.
Ja, also tatsächlich, ich habe mal nachgelesen, dass diese Entdecken-Funktionalität, also die personalisierten Empfehlungen mit künstlicher Intelligenz, über alle unsere Produkte ausgespielt werden. Das haben wir natürlich eigentlich schon im vergangenen Herbst für dieses Jahr angekündigt.
Stimmt, aber wir machen 10 Sachen gleichzeitig, mindestens vielleicht auch 20. Und dann haben wir ab und zu auch mal einen Stau im Entwicklungsbereich. Und damit müssen wir leben. Aber du hast vollkommen recht. Die Technologien, die du eben aufgezählt hast, sind eigentlich beide so weit, dass sie in allen Produkten verfügbar sein könnten.
Und die passen wiederum ja eigentlich auch in diese 5G-Welt ganz gut rein. Was du gesagt hast, diese Social-Begleitung zu dem Text, ist tatsächlich ein Gedanke, den ich jetzt das erste Mal gehört habe und wo man sehr viel Charme hat, wenn man es hinbekommt, das auf der Screengröße, die man hat, vernünftig darzustellen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, muss ich sagen. Also allenfalls könnte ich es mir... Auf dem Tablet kann man sich das ja jetzt schon zusammenmischen. Ne? Also bei iOS kann ich einfach diese... Da müssen wir mal drüber nachdenken, ob man da vorankommt. So, was haben wir denn noch so in der Entwicklungsküche, lieber Kai?
Puh. Wir versuchen, künstliche Intelligenz an verschiedenen Stellen einzusetzen, um Inhalte so zu paketieren, dass wir sie in neuen Produkten anbieten können. Wir sind sehr intensiv unterwegs im Bereich Podcasts. Es gab ja in den letzten 2-3 Jahren eine Renaissance der Podcasts, die eigentlich aus den Anfängen des Internets stammten, als man eben nur mit Audios konnte. Ich glaube, diese Renaissance kommt daher, dass die Connectivity von unseren Geräten so gut geworden ist, dass ich ein Podcast oder ein Stück Audio damit auf meinem Handy überall hintragen kann. Ich finde immer einen Lautsprecher oder ein Autoradio oder ich höre es mir auf dem Handy direkt über den Kopfhörer an. An der Stelle arbeiten wir sehr intensiv und versuchen, diese Podcasts auch in unseren Produkten besser nutzbar zu machen. Im Moment ist das noch ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Es funktioniert, aber es könnte deutlich besser funktionieren. Wir versuchen auch, das 5G-Netz für uns arbeiten zu lassen, indem wir dann Produkte oder Artikeltypen, die deutlich datenlastiger sind und heute die Netze öfter noch überfordern, dann zu entwickeln, da meine ich datenjournalistische Produkte, die Big Data aus dem Internet nutzen, um Inhalte verständlich darzustellen, die man ansonsten über die Einzeldaten nicht erfassen könnte.
Genau, also was fällt mir denn noch ein? Also eben gerade in dem Panel davor hat sich ein junger Leser über die E-Paper-Darstellung beschwert. Da entwickeln wir natürlich multimediale Ausgaben weiter, damit man das also nicht eine Zeitung nicht als Faksimile E-Paper lesen muss, wenn man das nicht mag, sondern eben im Rahmen unserer Edition, im responsiven Design, jederzeit auf jedem Gerät, aber eben nicht nur FAZ.net, sondern eben ausgabenbasiert die einzelne Zeitung lesen kann. Da haben wir, denke ich, große Fortschritte gemacht. Das wird auf der Webseite sichtbarer werden. Das ist halt eben auch ein ganz wichtiger Entwicklungspunkt, dass wir eben diese Zeitung aus diesem starren Format herauslösen, die vom Print vorgegeben wird, und es übertragen auf die Möglichkeiten, die man auf den vor allen Dingen ja zunehmend mobilen Endgeräten hat.
Wir versuchen, weitere Komfortfunktionen zu erschließen. Jeder wünscht es sich, dass er einen Artikel in einem Produkt vielleicht auf dem PC anlesen kann. Dann ist er unterwegs und möchte ihn gerne auf dem Handy weiterlesen. Dafür braucht man im Hintergrund Mechanismen, die das Ganze aufzeichnen und dem Nutzer wieder zurückspielen, egal wo er gerade ist oder in welchem Produkt er sich gerade befindet. Merklisten, die produktübergreifend sind, etc. pp. An der Stelle versuchen wir, unsere Produkte ein bisschen enger zusammenzufassen, sodass die Funktionalitäten, die man als Nutzer oder die Komfortfunktionen, die man als Nutzer gerne hätte, produktübergreifend angewendet werden können. Genau.
Also wir müssen auch beim Login besser werden, wahrscheinlich, wenn Sie FAZ.net-Leser sind, da nickt schon jemand, ist es tatsächlich so, dass man sich auch, also Selbstkritik schadet ja nicht, gefühlt ein paar Mal zu häufig wieder neu anmelden muss. Es ist sicherlich glücklicher, wenn wir diesen Single Sign-On weiter optimieren. Also all solche Dinge, wir werden unsere Paywall, diese F-Plus-Paywall künftig auch besser aussteuern können, dass wir noch besser erkennen, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, welche Stücke dafür geeignet sind, hinter die Paywall zu wandern und welche nicht. Überhaupt steckt da überall sehr viel künstliche Intelligenz schon jetzt mit drin. Ein Thema, das ihr natürlich, als ihr damit angefangen habt, noch überhaupt nicht auf dem Radarschirm haben konntet, das aber jetzt irgendwie durch die ganze Industrie schon in ihrer Breite Wirkung entfaltet. Also ich denke, das erlebst du bei euch ja auch.
Ja, wobei ich habe da so meinen Kulturpessimismus, meinen gesunden. Etwas, was die Nutzung von elektronischen Medien für mich immer wieder zu einer Schwierigkeit macht, ist, ich weiß, dass das System lernt, was ich will, aber ich weiß ja manchmal nicht, ob ich nicht einen Text, der genau nebendran ist, aber eben nicht durch den Filter erfasst wird, auch lesen möchte.
Ja.
Und dieses breiter aufgestellt sein, dieses gesellschaftlich mehr mitzunehmen als das, was mich unbedingt im Kern interessiert, das kriege ich eigentlich nicht wirklich geboten. Dazu muss ich, und das ist nichts Schlechtes, die Zeitung in die Hand nehmen. Ich nerv meine Frau immer, weil ich abends mit 5 Zeitungsausrissen heimkomme, das will ich noch lesen und das will ich noch angucken, weil es Dinge sind, die mich angesprochen haben von der Überschrift, vom Autor. Mhm. Da habe ich noch keine Lösung dafür. Künstliche Intelligenz, so sehr man das für viele automatisierbare Vorgänge mit einer gewissen Varianz brauchen kann, so wenig ist es eigentlich hilfreich, wenn man ein gesellschaftlich breiteres Bild haben möchte. Aber das ist mein persönliches Problem.
Ja, wir hatten ja eben dieses Panel mit den jungen Leuten, die haben schon sehr, sehr sich gewünscht, dass sie individualisiertere Angebote bekommen. Insofern muss man auf jeden Fall beides liefern. Ist natürlich für eine Zeitung, die das Allgemeine im Namen trägt, also Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine ganz besondere Herausforderung, sich nicht da viel zu schmalspurig zu bewegen in dem, was man dann da künftig anbietet. Keine Frage. Ich bin
ja. Zu den jungen Leuten vielleicht noch ein Stichwort. Wir stellen uns natürlich auch den Herausforderungen, die neue Technologien mit sich bringen. Das heißt, auf dem Handy muss man sich anders verhalten als auf einem großen PC-Bildschirm. Noch anders muss man sich in den sozialen Medien verhalten. Da entwickeln sich lauter Storyformen, die ganz kurz, knapp und visuell sind. Und von der Generation der heute 16- bis 20-Jährigen, als ihr Nachrichten Portal genutzt werden. Also ich denke jetzt an Instagram und die reinen Bild-Stories, die mit einer Headline im Bild agieren und 5 Bilder hintereinander erzählen die ganze Geschichte. Und Schluss ist, auch dort versuchen wir Fuß zu fassen und Erzählformen uns anzueignen, sage ich mal so, die dieses junge Publikum erreichen und trotzdem noch FAZ sind.
Das ist natürlich eine große Herausforderung, diesen Spagat jeden Tag zu bestehen, nicht zu hektisch zu werden, nicht zu sehr sich von der Aufgeregtheit im Netz davontragen zu lassen. Auch schon ein Punkt heute in dem allerersten Panel und auch in dem späteren Fake News Panel gewesen. Eben schnell zu sein, ohne die FAZ-Qualität darüber zu vergessen. Sie haben doch bestimmt Fragen, wie es mit uns weitergeht und beobachten uns und unser Tun im Netz ja auch als Leserinnen und Leser. Und insofern möchten wir auf keinen Fall an Ihnen vorbeireden, sondern auch ganz besonders jetzt die Möglichkeit geben, nochmal nachzufragen. Bitte sehr, und da ist auch schon die erste Frage. Bitte kurz aufs Mikro warten, ganz besonders wichtig, weil das ja auch ein Podcast werden soll.
Danke. Christoph Kaltscheuer, Technische Hochschule Köln. Ich habe eine Frage, die direkt an den Titel anknüpft und weniger vielleicht auf zukünftige Produkte schaut, wobei das damit einfließt. Ja. Und zwar die Frage, ob die neue oder die technischen Neuentwicklungen, den Journalismus, ich meine damit nicht ihre handwerkliche Arbeit, sondern den Transfer, wenn man so will, manipulierbarer machen. Wie Sie dem gegenüberstehen, wenn Sie Ja sagen, dass das der Fall ist, und was dagegen getan werden kann?
Manipulierbar im Sinne von richtigen Deepfakes mit abermals künstlicher Intelligenz in der Bildbearbeitung. Da gibt es, glaube ich, im Netz irgendetwas, wo Obama furchtbare Dinge über Herrn Trump in den Mund gelegt werden und es wirkt total echt und wenn man Pech hat, fällt man drauf rein. Ja klar, sowas kann passieren. Aber es darf auf keinen Fall passieren. Also wir müssen, also an der Stelle gilt, vielleicht schützt uns das aber auch ein bisschen, dass, also die FAZ war nie die Zeitung, die um jeden Preis die schnellste sein musste. Und da wir diesen, also wir wollen nicht lahm sein, ja, aber wir müssen uns immer die Zeit nehmen, Dinge auf Korrektheit zu überprüfen. Und bei richtigen Deepfakes im Netz, die täuschend echt gemacht sind, also wenn es um Fotos und Videos geht, ist das natürlich schon eine Herausforderung. Da muss man sich auf die Vertrauenswürdigkeit der Quellen auch in den Agenturen verlassen, die wir nutzen. Wir werden auf keinen Fall einfach mal eben ein Video aus dem Netz übernehmen, von dem wir nicht genau wissen, ist das koscher. Ganz langfristig wird sich dieses Problem wahrscheinlich ein wenig einhegen lassen durch Blockchain-Elemente, in dem Bilddaten, die New York Times experimentiert damit schon, mit einer Blockchain verknüpft werden, die also eindeutig verifiziert, dass das alles so ist, wie es sein soll. Und das kann man sich natürlich auch darüber hinaus noch vorstellen. Ist der Journalismus ansonsten durch Technik manipulierbarer geworden? Ich glaube nicht. Frank, was meinst du? Es sind doch eigentlich andere Dinge, die Journalismus manipulierbar machen, als unbedingt die Technik, oder?
Na, ich denke schon, dass Journalismus manipulierbar ist.
Ja, ja, das bestreite ich ja nicht. Aber dass es durch die Technik anders geworden ist?
Ja, es sind die Anzahl der Möglichkeiten ist gestiegen. Ja. Aber ich glaube, da kommt wieder eine andere Frage, die eher oldschool ist. Das ist die Frage des Vertrauens in eine Marke, in ein Produkt. Wie kann ich zu jemand oder etwas Vertrauen haben? Und das Zweite ist, sich die Handlungsoptionen deutlich zu machen. Viele Fakes sind ja nach meiner Wahrnehmung darauf aus, eine unmittelbare Handlung anzustoßen, eine Reaktion darauf und einen Shitstorm auszulösen. Und wenn ich die Handlungsoption für mich annehme, dass ich mal warten kann und gucken, was kommt dabei raus, dann würde ich sagen wollen, dass das System im Moment zumindest so gut funktioniert, dass innerhalb eines überschaubaren Zeitraums die richtig großen Fakes zu den großen Themen auch deutlich werden. Und dann kann man sich ja wiederum anpassen und muss das für sich selbst dann anders verarbeiten. Wenn man sich diese Handlungsoptionen gibt und nicht im Sekundentakt irgendwie mit agieren möchte, dann hat man vielleicht eine Chance. Vielleicht ist es auch naiv gedacht, ich weiß es nicht.
Darf ich eine Anschlussfrage stellen, die dich als Kommunikator in deinem jetzigen Beruf betrifft?
Ja.
Das ist ja auch für euch eine Herausforderung auf der anderen Seite des Schreibtisches, die Frage, die gerade gestellt worden ist. Wie stellt ihr euch denn auf der Seite der Kommunikation dem Thema?
Na, da kommt es auf die Materialität an. Klar, das ist heute auch vorhin von Frau Merkel ganz interessant beschrieben worden. Sie hat gesagt, heute sind nicht mehr die Journalisten oder die Schreibenden diejenigen, die verifizieren, sondern es ist dem Subjekt selbst überlassen, dafür zu sorgen, dass eine Falschnachricht richtig gestellt wird. Insofern müssen wir uns darum kümmern als Kommunikatoren. Wir müssen schauen, ob das ein Thema ist und welche langfristigen Folgen es haben könnte. Und dann versucht man dagegen anzugehen. Aber der Zeitraum, in dem man reagieren kann, ist auch genannt worden, ist extrem kurz.
Weitere Fragen dort vorne.
Ich bin Stefan Voss von der Deutschen Presseagentur, bin also Leser und Kollege von Ihnen und von euch. Ich wollte nochmal auf die Fake-Frage, auch der Deepfake eingehen. Zum einen, vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern an die an Kohl will Spender bekannt geben, war mal eine Geschichte, die war irgendwie, ich glaube, um 2000, das war über gefälschte Faxabsender damals, ja, über die diverse Redaktionen reingefallen sind. Also die Sache der technischen Fakes ist auch immer da gewesen durchaus und die Probleme. Aber ich glaube, es kommt auf uns zu, Deepfakes, Manipulation. Ich glaube, wir Redaktionen und Journalisten müssen darauf vorbereitet sein. Das werden nicht alle sein, aber es wird kommen, das wird besser, das wird zielgenauer werden und da müssen wir uns vorbereiten drauf als Journalisten. Ich glaube aber auch, dass für Journalisten und Medien eine Riesenchance da drin besteht, weil wer soll das machen? Wer soll in Zukunft auch Ihnen, den Lesern sagen, hey, das stimmt und das stimmt nicht? Ja, wer macht das sonst? Das ist eine Staatsanwaltschaft, wenn es wirklich strafrechtlich relevant ist. Ja.
Und da kommt dann doch der Mensch ins Spiel. Also eure Kollegin, euer Kollege, der nachrecherchiert und guckt, ist das jetzt richtig? Ja. Also technische Hilfsmittel helfen dann an dem Punkt nur noch bedingt weiter.
Nee, es ist beides. Also ne, Technik, aber natürlich ist immer die journalistische Herangehensweise. Also wir müssen in Zukunft gucken, bei einem Deepfake, einem Videogefake, muss man auf unsichtbare Spuren gucken, JPEG-Komprimierung, was alles reinkommt. Aber es bleibt immer der journalistische Herangehensweise, sieht Obama so aus? Ja? Oder kann das gar nicht sein, weil der war an dem Tag nicht an dem Ort oder ähnlich. Das sind journalistische Dinge. Ich wollte auch eine Frage stellen, wie ist es bei der FAZ? Das ist jetzt, sagen wir mal, auch im Medienbereich ein Premium-Produkt, ja? Lebt über Jahrzehnte von der Kundentreue, der Reichweite des Namens, des Rufes und lässt sich das dann auch gut oder passabel bezahlen. Wie ist denn das jetzt in Zukunft bei Online-Angeboten? Jetzt wachsen immer mehr junge Leute nach, für die vermute ich mal, diese Marke FAZ nicht mehr so stark ist wie für unsere Generation, ja? Die vielleicht aber auch eure Texte lesen wollen. Können die aber eigentlich nur in dem Sinn, also was hinter der Paywall ist, in dem Sinn ein Abo abschließen bei euch? Kann es passieren, dass man irgendwann sagen wird, ich will aber kein Abo mehr abschließen als junger Mensch vielleicht. Ich möchte mal die FAZ lesen, da ist was in der Zeit interessant und von Wired finde ich auch cool. Gibt es bei euch da Überlegungen in diese Richtung, sich dem zu öffnen oder wird es so bleiben? Also wenn, dann nur als treuer FAZ-Kunde und Zahlender.
Die Frage tauchte eben auch schon in dem Panel mit den jungen Leuten auf, die natürlich danach gefragt haben, ob wir nicht als deutsche Verleger oder noch besser international eine Flatrate für alles auf den Markt bringen können. Und die Antwort ist, also wir kennen den Wunsch und wir können ihn auch nachvollziehen, aber wir müssen so lange wie möglich versuchen, mit unseren eigenen Produkten auch solche Leserschichten zu überzeugen. Warum? Also wir haben, das gab es auch eben gerade schon eine lebhafte Diskussion drum, also als Antwort darauf haben wir vor weniger als einem Jahr, am 9. Oktober des vergangenen Jahres, eine Flatrate eingeführt für FAZ.net komplett. Die heißt F+. Und die kostet 2,95 Euro in der Woche. Die hat eine tägliche Kündigungsfrist, also 11,80 Euro im Monat. Man schließt die ab mit einer E-Mail-Adresse und wenn man mag, mit PayPal, was 80% der Nutzer machen. Also man kommt ganz schnell rein und man kommt auch ganz schnell wieder raus. Völlig unproblematisch, keine Falle, nichts. Und damit überzeugen wir schon sehr, sehr viele neue Leser ohne, und das war eine große Sorge, unser Kernprodukt, das große Abo, zu kannibalisieren. Also es ist tatsächlich so, dass mehr als 30.000 Leser Das haben wir heute auch bei euch im dpa, läuft ja ein Interview mit Herrn Kohler und mir, haben wir das zum ersten Mal gesagt, dass es tatsächlich mehr als 30.000 schon sind, weil wir müssen das nicht IVW melden. Also das Produkt kommt an, aber könnte die Durchschnittsleserschaft auch in dem F-Plus-Produkt jünger sein? Ja, das könnte sie. Das muss ich entweder noch weiter rumsprechen, dass es tatsächlich keine Abo-Falle ist, oder es ist vielleicht immer noch nicht das Richtige. Ist denn aber möglicherweise diese Flatrate über alles das Richtige? Ach herrje, aus unserer Sicht eigentlich nicht. Es schiebt sich eine Plattform zwischen uns und den Leser, die Provisionen kassiert. Im Fall von Apple in den Vereinigten Staaten 50%. Und dann passiert also zwei Sachen, die auf keinen Fall passieren dürfen eigentlich, solange sie ein funktionierendes Unternehmen sind. Sie verlieren den direkten Kontakt zum Kunden und sie geben noch 50% ihrer Erlöse ab. Und dann steuert man in sowas rein wie Airbnb oder. Und das tut in der Regel denjenigen, die da die Lieferanten der Ware sind, nicht besonders gut. Deswegen wollen wir das schon, wenn es eben geht, vermeiden. Es wird halt eben, es wäre naiv zu glauben, dass irgendein Start-up daherkommt, das nur guten Willen hat und dann ein ganz tolles Produkt aufzieht. Es werden die Apples und Googles dieser Welt sein, die diese Plattform bauen. Und das ist nicht attraktiv.
Vielleicht ja. als Ergänzung, als Außenstehender, als Beobachter, wenn ich das so sagen darf. Wir haben ja 20 Jahre Fastnet hinter uns. Es gibt aber nicht die eine Antwort auf die Frage, wie sich Verlage zukünftig refinanzieren. Wenn man sich die verschiedenen Konzepte anschaut, dann glaube ich, kann man zu dem Ergebnis kommen, es wird nicht die eine Möglichkeit geben. Der Guardian versucht es mit Spenden im Sinne von, ich biete an Einmalpayments, monatliche Payments, die haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, sind seit einiger Zeit in den schwarzen Zahlen wieder als Gesamtorganisation. Die sehen ganz genau, die Angelsachsen sind eher gewohnt, eine Zahlung und das ist es. Die Kontinentaleuropäer sind eher an monatliche Zahlungen gewöhnt, aber es funktioniert in Gänze. In den USA sehen wir das Konzept, dass sich reiche Personen eine Zeitung kaufen. Das kommt jetzt bei der FAZ durch die Stiftungsstruktur eher nicht in Frage. Aber es wird in Zukunft verschiedene andere Modelle geben, um das Geschäftsmodell zuverlässiger Journalismus, wenn man das jetzt so miteinander verbinden darf, am Leben zu halten. Aber jedes Haus muss für sich selbst den Weg dorthin finden und halt Dinge auch offen halten.
Genau. Ein großer Berliner Verlag ist gerade von KKA und ein anderer kleinerer von zwei Privatinvestoren übernommen.
Ja, wobei KKA ist ja letztendlich der Umstand, dass sie den Fehler gemacht haben, an die Börse zu gehen. Also das ist ja letztendlich nur eine Fehlentscheidung zurück skalieren. Genau. Ja. Wir haben es damals so gemacht, dass wir einen Dreijahresvertrag mit der Deutschen Bank ausgemacht haben, die den Teilbereich Investor im Netz geschlossen gemacht haben für Leute, die eben in diesem Bereich Depots führen wollen. Es war auch klar, dass das von der Deutschen Bank gesponsert wird, um auf diese Art und Weise, und ich glaube, die ersten zwei Jahre waren wir auch kostendeckend, zu machen. Es gibt verschiedene Modelle. Man muss für das Haus schauen, was dann geht, um den Qualitätsjournalismus zu finanzieren. Am Ende des Tages ist das...
Klar, es muss eine Mischung sein. Also auch, es gibt natürlich immer noch wieder auch Medienkooperationen mit zahlenden letztlich Anzeigenkunden, die dann aber natürlich auch entsprechend ausgewiesen sind. So, ganz viele Fragen, bitte sehr. Und dann kommen wir aber auf die andere Seite.
Ja, hallo, ich bin Sabrina Brauer. Ich studiere Media and Communication Management in Hamburg an der Hochschule Fresenius. Es ist ja so, seitdem es Musikplattformen wie Spotify etc. gibt, hat sich das Komponieren und das Texteschreiben verändert. Wenn ein Lied beginnt, ist die Sekundenzahl, bis der schmissige Refrain losgeht, viel kürzer als es früher war. Lieder werden kürzer und kompakter, weil die Hörer reinhören und sich dann schnell entscheiden, höre ich weiter oder nicht. Hat sich das im Journalismus, im Schreiben auch so verändert oder ist alles gleich geblieben wie früher, als es noch nur Zeitung als Papierform gab?
Was ich ja so immer hasse, wenn Amerikaner solche Sachen machen, dann wenn die dann sagen, das ist eine super Frage. Aber das ist wirklich eine super Frage, weil genau so ist es. Diese Paywall, das bessere Ohr an dem, was möchte denn der Leser, also über unsere ganzen Statistiken, die ganzen Daten, die wir da erheben. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Texte erzählt werden, weil auch eine FAZ-Redaktion lernt, dass eine Überschrift eine ziemlich wichtige Veranstaltung ist, dass ein Teaser seriös bleiben muss, aber schon nicht alles verraten sollte, dass zumindest erstmal ein kleiner Spannungsbogen aufgebaut wird, der in den Text hineinführt. So was haben wir in der Form früher so nicht gemacht. Dann müssen Sie gucken, wenn Sie wissen, dieser Text wandert hinter die Paywall, das sind ja häufig die längeren, dass in den ersten beiden Absätzen, die noch nicht ausgegraut sind, zwar viele spannende Dinge stehen, aber eben auch noch längst nicht alles. Ja, also da ist es so ein bisschen anders vielleicht wie bei der Musik. Wir müssen gucken, dass die Leute möglichst lange bei uns in den Texten bleiben, dass sie möglichst intensiv lesen, weil eine immer wichtigere Zahl auf unserer Webseite ist das Engagement und immer weniger eigentlich die Reichweite über alles. Ja, wie stark setzen sich die Leute mit den Texten, wie lange auseinander? Und wenn man als Journalist es vernünftig macht, denkt man an sowas beim Schreiben und es hat unglaubliche Auswirkungen auf wieder eine neue Vokabel, die wir Journalisten alle lernen mussten, die Conversion Rate eines einzelnen Stücks. Ja, die Texte verändern sich. Aber auch das sei noch gesagt, im Durchschnitt werden sie besser, weil die Menschen, die im Netz zahlen, sehr, sehr anspruchsvoll sind, sehr, sehr schnell wieder weg sind, sehr schnell meckern. Und wir sind näher am Leser, die Stücke sind besser recherchiert, sie sind besser erzählt, sie sind konzentrierter geschrieben und das hat auch positive Rückwirkungen auf die Zeitung, da bin ich mir ganz sicher.
Wir kriegen auch permanent direktes Leserfeedback. Das heißt, entweder rein statistisch, wie viele Leser gehen auf diesen Teaser, wie viele gehen in das Produkt rein, oder auch per Leserkommentare, auch über die sozialen Medien. Wir schießen die meisten Artikel ja auch über Facebook oder Twitter in den Markt und daraus lernen wir wirklich sehr, sehr viel und versuchen auch die Mechanismen, die dahinter stehen. Wie verändert sich das Leseverhalten? Wie viel darf ein Teaser noch erzählen, damit der Artikel dahinter nicht uninteressant wird? Darauf gehen wir natürlich ein.
Es kann letztlich auch gar nicht anders sein. Sie haben diese einmalige Möglichkeit, Daten zu haben, um was ja früher für die Zeitung, da war ja der Leser ein graues, unbekanntes Irgendwas, das sich gelegentlich mal geoutet hat durch Leserbriefe. Es waren aber immer die gleichen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, wirklich zu wissen, mit wem Sie es zu tun haben, wie das Verhalten ist, was die Person interessiert, was Sie machen. Und natürlich versuchen Sie daran, die Dinge anzupassen.
So, jetzt haben wir noch Zeit für zwei ganz kurze Fragen und zwei ganz schnelle Antworten
von uns. Links war, glaube ich, eine.
Genau. Hier vorne gab es eben noch Fragen.
Ist jetzt ein bisschen knapp. Mein Name ist Wolfgang Quetnow. Ich möchte gerne nochmal an den Titel dieses Panels anschließen oder darauf zurückzukommen. Es heißt, neue Technologie, wie beeinflussen technische Neuentwicklungen den Journalismus? Ich habe jetzt ganz viel gelernt, wie die FAZ ins Internet gekommen ist, was ihre täglichen Herausforderungen mit der Usability sind, mit der Darstellungsformen und. Und so gerade sind wir so ein bisschen auf die Beeinflussung der Journalismus durch das Internet, durch die neue Welt gekommen. Aber meine Frage ist jetzt eigentlich, was sind denn jetzt die technischen Neuentwicklungen, die den Journalismus wirklich beeinflussen? Was sind denn die Herausforderungen?
Ich dachte, dass wir das implizit schon drin gehabt hätten, aber ich präzisiere das gerne nochmal. Dieser Wandel hin von einem schmalbandigen Produkt, das total textlastig war und nur stationär abgerufen werden konnte, hin zu einem breitbandig mobil abrufbaren Produkt, führt halt dazu, dass sie ganz andere Art von Erzählformen mit integrieren können. Natürlich schreiben wir weiterhin Texte. Die verändern sich im Aufbau so ein bisschen so, wie eben gerade beschrieben. Wir haben Social-Media-Elemente dabei. Aber jetzt wird es halt richtig spannend, Video und Audio da mit rein zu integrieren und das zu einem Produkt verschmelzen zu lassen.
Das ist alles die Frage, wie bringe ich mein Produkt an den Kunden? Was mich interessieren würde, ist der Journalismus als solcher. Wie kann er neue Technologien nutzen, um an Informationen zu kommen? Wir hatten heute Morgen, das fand ich sehr, sehr gut, über Fake News. Wie wird verifiziert? Habe ich reale Nachrichten? Was sind die Einflussfaktoren zur Nachricht? Was sind diese Technologien, die Nachricht entstehen lassen.
Ja, das also wäre. Daran hat sich tatsächlich gar nicht so viel verändert, weil es sind die Kollegen, die recherchieren, es sind die Nachrichtenagenturen, die uns die Texte liefern, es sind die Social Media Kanäle, die uns die Anregungen liefern, es ist das Nutzerverhalten auf der Seite, dass wir eine Wünschelroute funktioniert und uns Feedback gibt für das, was die Leser interessiert. Daraus entstehen unsere Inhalte. Wenn Sie in dem Fake News Panel waren, da war ja, glaube ich, sozusagen dieser, das ist dann neu, diese Data-Miner-Geschichte, wo also künstliche Intelligenz die ganze Zeit Twitter durchwühlt und mir dann halt auf meine Uhr den Tod von Jacques Chirac gespielt hatte, bevor das woanders zu lesen war. Das ist neu, aber ansonsten ist da ganz viel ganz normales Handwerk dabei, so wie das immer war, um Qualität zu sichern. Da hat sich letztlich gar nicht so viel verändert, nur die Breite der Ausspielformen ist größer geworden.
Okay. Also die Quellen, aus denen wir schöpfen können, also auch die datenjournalistischen Quellen, die sind natürlich immer größer, immer breiter. Wir haben auch immer mehr Möglichkeiten, die zu analysieren. Das mündet aber dann in ganz normalem journalistischem Handwerk.
Genau.
Man kann vielleicht noch ergänzen, der Journalismus ist auch in einer Form von Realität angekommen. Vor 20 Jahren war das große Bild, das jeder Journalist gefürchtet hat. Mein Verleger schickt mich los mit einem Audioaufnahmegerät, mit einer Kamera und mit einem Blog und ich mache dann alles zusammen.
Der elektrische Walter.
Heute weiß man, der Journalist, die journalistische Leistung, wie auch immer sie aussieht, ist eine Teamleistung. Die fängt an bei den Personen, die recherchieren in den verschiedenen Medien, bis hin zu der Person, die am Ende des Tages die Daten auswertet, um zu sagen, wie müssen wir es machen, und der Suchmaschinenoptimierung. Und das ist am Ende die journalistische Leistung, die zu leisten ist, und nicht dieser einsame Schreiber, der den ganz großen Welterklärungstext macht.
Genau. Die letzte Frage.
Mich überrascht das sehr. Wenn ich den Beruf des Journalismus vergleiche mit einem Bankangestellten, dann ist mein Bild eigentlich der Bankangestellte von vor 20 Jahren mit seinem Stempel hinterm Schalter verglichen mit dem Hochfrequenzbörsenhändler heute. Ich stelle mir vor, dass Sie unter einem irrsinnigen Ausmaß an Informationsüberlastung arbeiten. Wenn Sie sagen, Sie arbeiten genauso wie früher, wundert mich das einfach, weil ich mir vorstellen kann, dass es für Sie, mal abgesehen von den Extrema wie Fake News, schwieriger geworden ist, unter dieser Informationsüberlast überhaupt den roten Faden zu finden. Und ich frage mich, wie Sie es schaffen, trotzdem die ausreichende Menge an Reflexion zu bekommen, um sozusagen Ihre persönliche Meinung zu bilden. Sind Sie nicht ein Getriebener der anderen Medien, die nur noch das bündeln, produzieren und ins Netz stellen können? Oder wie weit sind Sie überhaupt noch in der Lage, eigene Reflexion darüber zu betreiben?
Ja, also es stimmt, wir arbeiten, also wenn ich mich jetzt hinsetze und ich mache einen Text, dann bereite ich den anders auf, dann schreibe ich das in einem anderen Content-Management-System, dann sind da mehr Elemente drin, Dinge, um die ich mich früher nicht kümmern musste. Und trotzdem ist im Kern der Beruf, dabei bleibe ich vollkommen unverändert geblieben. Eine gute Geschichte, eine gut geschriebene, gut recherchierte Geschichte ist heute nach denselben handwerklichen Prinzipien gut, wo sie früher, als ich, weiß ich nicht, vor 20 Jahren Korrespondent in Düsseldorf war, auch gut oder schlecht war. Ist der Beruf einfacher geworden? Nein, er ist sehr viel komplizierter geworden. Also es ist natürlich nicht alles beim Alten geblieben. Ich habe ganz andere Möglichkeiten, Themen auszuwählen, inspiriert zu werden, um das jetzt nicht alles so apokalyptisch zu sehen, und muss natürlich in meinem Fall schon auch ein bisschen Erfahrung versuchen, eine Schneise durch dieses Dickicht zu schlagen, und versuchen auch jüngere Kollegen immer wieder so ein bisschen natürlich mit an die Hand zu nehmen. Wir haben bei FAZ.net überhaupt nicht die Kultur, dass da ein Chefredakteur steht, der sagt, aber jetzt schnell, schnell, schnell und mehr, mehr, mehr. Also das würde einfach nicht zu dem passen, was wir da machen, was wir können, was wir gut können. Und das ist die zweite Antwort auf Ihre Frage. Die FAZ nimmt sich im ganzen Haus die Zeit, noch Dinge zu reflektieren. Wir haben in der Zeitung im Zweifel dann ja erstmal am nächsten Tag die Analyse drin, die mit mehr Zeit geschrieben ist als die ursprüngliche Nachricht, als der schnelle Kommentar auf FAZ.net, der ja nicht schlecht sein muss. Aber wenn das Thema dann gewichtig genug ist, nehmen wir das selbstverständlich auch noch auf FAZ.net mit, sehr wahrscheinlich sogar hinter der Paywall, wo Menschen dann auch wirklich in immer größerer Zahl bereit sind, dafür dann auch zu bezahlen. Wir müssen nicht der Geschwindigkeit und dem Clickbaiting hinterherrennen, jedenfalls nicht mit der Marke FAZ.net, und unsere Leser finden das auch eher besser. Also dazu, vielleicht hilft Ihnen das ein bisschen zur Einschätzung. Wir haben die Zahl der Stücke hinter unserer Paywall verdreifacht im vergangenen Jahr, um überhaupt dieses Produkt F Plus zu schaffen. Und trotzdem sind die Zugriffe year over year 20% gestiegen. Ja, also das ist tatsächlich kein Nachteil, sondern ein Vorteil. Man kann bei den alten Werten bleiben, ohne Manufaktum werden zu müssen, ja, und im Alten zu erstarren.
Vielleicht, vielleicht noch als Ergänzung dazu. Es gibt natürlich journalistische Arbeiten in unterschiedlichen Tempos. Das heißt, wenn jemand eine Nachrichtenschicht hat bei FAZ.net, dann ist er Sklave der Nachrichtenlage und muss diese Nachrichtenlage bestmöglich filtern, hat unendlich viele Quellen und muss sich Mechanismen schaffen, um das Wichtige herauszuselektieren und schnell, nicht als allererster, aber schnell auf die Seite zu bringen. Es gibt aber auch Kollegen, die nehmen sich diese Nachricht und recherchieren weiter und geben ihr den notwendigen Tiefgang. Und es gibt Kollegen, die schreiben einen großen zweiseitigen Hintergrund dazu. All das wird zusammengeführt in FAZ.net und hat natürlich ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten. Aber dem müssen wir uns stellen. Das Internet verlangt Geschwindigkeit von uns. Wenn wir sie nicht haben auf der nachrichtlichen Ebene, dann sind wir nicht interessant. Es verlangt aber auch von der Marke FAZ die Erklärung dieser Welt. Und auch die müssen wir einweben.
Und an der Stelle müssen Sie uns auch jeden Tag messen und herausfordern. Da müssen wir liefern. Und an dieser Stelle muss ich
Darf
auch...
Darf ich ganz kurz noch eine Ergänzung? Nur?
Wir müssen Schluss machen. Frank, tut mir leid. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie müssen jetzt zu Robert Habeck rüber, wenn Sie ihn sehen wollen, in den anderen großen Saal. Aber das wird nicht so voll wie bei Angela Merkel. Danke fürs Zuhören.